hier. Aus. Hierher. Komm zu, Frauli. Hierher. Verdammt.
Guten Tag. Ich interessiere mich für Ihre Goldfische.
Die Talkschnauzen. Es dürften wieder, wenn ihr fleißige Hörer dieses Podcasts seid, was mich total freuen würde, dürften jetzt 2 Wochen vergangen sein und es ist Montag bei euch. Die Woche hat angefangen und wir versuchen sie euch ein bisschen zu versüßen und zu unterhalten mit einer neuen Folge der Talkschnauzen. Mein Name ist Melanie, ich bin der Host dieses ganzen Podcasts und ich bin auch dieses Mal nicht alleine, sondern ich habe einen Gast oder eine Gästin dabei und freue mich riesig über ein bisschen nervöse Birgit, die zu Gast ist, oder? Also zumindest haben wir gerade so ein bisschen Technik geklärt und das führt ja immer dazu, dass der Puls so gerne ein bisschen steigt. Aber das quatschen wir uns gleich wieder von der Seele. Herzlich willkommen, Birgit Heckenhoff. Schön,
ja,
dass du
hallo,
da bist.
Ich freue mich. Ja, ich bin etwas nervös, da hast du recht. Und wenn die Technik nicht funktioniert, macht es mich ja noch einen Tacken nervöser.
Das sagen alle, die oder viele, die zu Gast hier sind, sagen so, oh, ich bin total nervös. Und ich denke, es ist doch einfach nur Quatschen. Also es ist uns doch in die Wiege gelegt. Das kriegen wir schon hin.
Mit Sicherheit.
Jetzt magst du dich selber erstmal vorstellen, was du machst?
Genau.
Und dann schieße ich mit meinen Fragen los.
Jawohl, ich bin Birgit, ich bin selber begeisterte Kranichrossläuferin und vom Ausbildungsberuf her Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und Osteopathin. Und ja, für mich ist es so ein Grundbedürfnis, Läufer auch gesund zu erhalten. Dadurch, dass ich selber laufe, die Faszination Laufen kenne, gerade auch Cam Karnes, Strong Dog als Faszination sehe. Ja, es ist so mein Wunsch, Läufer gesund und aktiv zu halten, damit wir noch alle lange bei Melanie mitlaufen können.
Ja, das ist auch völlig in meinem Interesse. Wen wundert's? Genau, und du hattest dich ja bei uns gemeldet und hast gesagt, wir haben ja eine Tierphysio immer an Bord und ob es nicht mal an der Zeit wäre, auch eine Menschenphysio dazu zu holen. Und die Idee hatten wir tatsächlich schon mal und wir hatten auch mal irgendwann einen Physiotherapeuten, der hat sich so ein bisschen reingewanzt, das wussten wir gar nicht. Der war bei einem unserer ersten Events im Hunsrück dabei, weil der vom Verein, also der gehörte zu dem Fußballverein, wo wir ja immer zu Gast sind, vom SC Hillscheid. Und der konnte ich aber gar nicht, weil ich so mit dem ersten Event dort beschäftigt war, dass ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, ob das gut lief, ob er Kunden hatte, ob er keine Kunden hatte. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass du nochmal die Idee wieder aufgespült hast. Und jetzt sind wir ja auch zusammengekommen. Also wir haben dann geguckt, welche Termine passen und sind jetzt auch wieder im Hunsrück gelandet, weil bei den anderen Events du selber starten möchtest. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass die Starter, die Samstag starten und die Starter, die Sonntag starten, das gleiche Angebot bekommen. Das heißt also, wenn du dann irgendwie einen Tag als Teilnehmer quasi ausfällst, dann haben die ja diese Physio nicht. Und deswegen wollte ich das gerne bei einem Event, wo du dich dann voll auf das konzentrieren kannst und leider den Startern gerne zugucken kannst und zujubeln, wenn sie ins Ziel laufen, aber selber nicht dran teilnehmen kannst. Und da blieb dann halt der Hunsrück. Das heißt also, alle, die sich schon ein Ticket für den Hunsrück gekauft haben, dürfen sich freuen. Die Birgit ist da. Und ja, ich würde jetzt sagen, verwöhnt euch, aber das ist sicherlich nicht ganz richtig, oder? Also du bist jetzt nicht
Also
da, um eine
verwöhnen
Hotstone-Massage anzubieten, oder? Sehe ich das falsch?
Es ist nicht unbedingt so ganz Massage, sondern mir geht es wirklich darum zu gucken, was brauchst du ganz individuell, dass du möglichst lange gesund bleibst. Weil wir alle haben einen Alltag und in diesem Alltag haben wir gewisse Stereotype, Bewegungsmuster. Der eine sitzt mehr, der andere steht mehr. Jeder von uns hat eine Seitigkeit. Wenn du älter wirst, hast du auch schon ein paar Macken an deinem Körper, wo du merkst, bewegt sich nicht mehr alles ganz so schmerzfrei. Und gerade auch Laufen ist eine unglaublich stereotype Bewegung. Weil du tust ja immer das
Mach's
Gleiche.
nicht kaputt, Birgit, mach's nicht kaputt hier. Mach das hier nicht kaputt.
Okay.
Nein, Scherz. Nicht, dass die Leute sagen, okay, dann höre ich damit sofort auf.
Nein. Es geht ja darum, diese Stereotypenbewegungen wirklich gut auszugleichen. Dir eine gute Rumpfstabilität zu holen, was die meisten Läufer ja gerne vergessen. Sehe ich ja alles bei meinen Läufern, die hier bei mir zur Behandlung sind. Das sind Top-Läufer und die vergessen irgendwo, dass Laufen auch was mit dem Rumpf zu tun hat.
Fangen wir mal ganz vorne an, weil ich habe immer so ein Problem zu unterscheiden, also vielleicht gar nicht so, ich weiß, dass es was anderes ist, aber ich kann den Finger nicht drauflegen, was es ist bei dieser Osteopathie. Da fehlt mir immer irgendwie die Möglichkeit, das zu beschreiben. Physiotherapie habe ich eine ziemliche Idee davon und Chiropraktiker habe ich auch eine sehr eindrückliche Idee, was die machen, aber Osteopathie kriege ich da immer nicht so ganz gut einsortiert. Vielleicht magst du das nochmal für mich und für alle, die zuhören,
Ja.
zu erklären, was macht der Physiotherapeut, was der Osteopath nicht macht und umgekehrt, also und wo ergänzen die sich und warum, wann brauche ich beides? Also das mit dem Körper kann ich nachvollziehen, ich bin 53 Jahre alt, ich merke alles. Also ich spüre Dinge, fantastisch.
Genau, also eine Osteopathie gehen wir ja im Prinzip davon aus, dass drei große Systeme zusammenspielen. Der Körper, also alles, was wir als Körper kennen, was der Physiotherapeut auch super abdeckt, Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke, Blockaden. Ne? Chiropraktik ist ein Teil von Osteopathie. Das ist mal irgendwann als eigenständiger Strang entstanden,
Tatsächlich?
weil damals im Ursprungsbereich als Osteopathie entwickelt wurde, das war irgendwo um 1893, da war das überhaupt nicht erlaubt, dass du Menschen angefasst hast oder dass du Organe bewegst oder im Nervensystem was anfassen kannst. Und da war das wirklich nur dieses Einrenken. Und das
Was
ist
meinst du mit Organe bewegen? Da bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Wie kann man das denn machen?
ein zweiter
Im
Teil gewesen.
Körper?
Osteopathie, Körper, du
Okay.
kannst Organe, die sind ja beweglich. Organe sind im Körper über ja, Anhaftung, wir nennen das Ligamente, also Bänder, angebunden. Die sind ja beweglich. Jetzt stell dir mal vor, dein Magen wäre nicht beweglich und du frisst so einen dicken, fetten Burger und der Magen kann sich nicht dehnen, der kann sich nicht bewegen, dann könntest du überhaupt nicht verdauen.
Ja, nee, das schon, das ist mir klar, aber wie du das bewegst, also wie du meinen Magen bewegen könntest.
Mit den Händen. Du kannst quasi wirklich mit den Händen durch die Gewebeschichten in die Tiefe gehen.
Okay.
Und auf der Magenebene Strukturen testen, wie ist der Magen in der Umgebung aufgehangen? Wenn wir jetzt beim Thema Magen bleiben, wie lässt sich der Magen gegen seinen oberen Partner Zwerchfell bewegen? Wie lässt sich ein Magen gegenüber einer Milz bewegen? Wie lässt sich das alles so insgesamt? Du brauchst eine gewisse Mobilität, damit es deinem Körper gut geht.
Okay, jetzt sind wir aber schon tief drin und ich habe da so ein bisschen abgelenkt von deiner Differenzierung zwischen Physiotherapie und Osteopathie. Also er hat gesagt, auf einmal, also zum einen ist es der Körper und es besteht
Genau.
aus drei Sachen. Was kommt da noch dazu?
Also dann der Körper, dann hast du die ganzen Organe, die in deinem Körper drin sind und die halt auch immer wieder am Körper angebunden sind, an der Wirbelsäule oder auch mit anderen Organen verbunden sind. Und du hast den großen Anteil Nervensystem. Viele kennen Kraniosakrale, das ist so die dritte große Säule der Osteopathie. Also der Osteopath guckt einfach nochmal umfassender. Ich sag mal, wenn du immer wieder Schmerzen zwischen den Schulterblättern hast. Damit gehst du meistens zum Physiotherapeuten. Der renkt ein oder du gehst zum Chiropraktiker. 2, 3 Tage gut, dann merkst du, oh, es kommt doch wieder. Und das heißt, zwischen deinen Schulterblättern sind Nerven, die deinen Oberbauch versorgen, als Beispiel. Und wenn ich durch Zug im Oberbauch Veränderungen an meinem Band habe, was von meinem Magen zur Wirbelsäule geht, wird es mir immer wieder den Wirbel rausziehen, weil es dem Magen nicht gut geht. Oder wenn du viel Stress hast, was dich in gewissen Gehirnstrukturen wahrnehmen lässt, wird das Gehirn immer sagen, wenn das Gehirn permanent feuert, wird es immer einen Einfluss auf den Magen haben. Also wir als Osteopathen gucken quasi, ist das Skelett das Problem? Macht das Organ auf dem Skelett ein Problem? Oder hat der Kopf ein Problem, was sich über den Magen äußert und mir dann im Rücken Schmerzen macht? Wir gucken einfach noch mal viel, viel intensiver auf die Menschen drauf.
Okay, also ich kenne das ja mit den Schmerzen, dann auch diese, du hast gesagt, entweder geht man zum Physiotherapeuten oder zum Chiropraktiker. Ich gehe gern zum Orthopäden und komme mit einem Rezept für Ibuprofen wieder. Das ist, glaube ich, so die, machen Sie mal 6 Wochen Ruhe und hier nehmen Sie die Tabletten. Das ist, glaube ich, so die Standardlösung heutzutage von einem Orthopäden, wenn man denn noch einen Termin bei denen bekommt. Das ist ja auch inzwischen alles nicht mehr so einfach. Das heißt, und ihr setzt euch dazwischen. Jetzt frage ich mich, weil da ja wahrscheinlich, also du musst ja unfassbar viel über den Körper wissen und dann auch irgendwie an die Lösung des Problems kommt. Also wenn du sagst, das Band und die Sehne und das ist da festgemacht und dann haben wir das Skelett und so, das sind ja wahnsinnig viele Bestandteile. Die
Ja.
wirst du ja dann irgendwann mal kennengelernt haben und kannst sie wahrscheinlich auch teilweise benennen. Und wie kommst du dann drauf, das Problem zu entdecken, was derjenige hat? Sind das Standardsachen der deutschen Zivilisation, die vornehmlich viel sitzt und vielleicht nochmal spazieren geht? Oder ist das so, also ich denke mal, viele Dinge werden viele Menschen teilen. Also so dieses, es war ja irgendwann mal so, dass wir alle Rücken haben. Das ist ja so ein Standardding. Boah, ich habe Rücken, so, ne? Das ist, glaube ich,
Ja.
eben, ja, eben viel der gesitzenden Bevölkerung geschuldet. Also Also, und es ist ja, glaube ich, sehr, also du bist ja sehr eng am Patienten dann offensichtlich dran. Du musst ja dann anfassen, ne? Also du kannst ja,
Ich fasse an, ja.
kannst,
Also
genau.
ich bin Handwerker. Ich sage immer, Osteopathen sind Handwerker.
Ja. Und
Du legst Hände auf. Für mich ist es immer eine Sache, ich teste 8 Bewegungstypen, dass ich sagen kann, kannst du eine Kniebeuge? Zum Beispiel gerade Kniebeuge, ist der Alltag. Kann ich vernünftig auf dem Stuhl sitzen? Komme ich vernünftig hoch?
okay, bleiben wir mal ganz kurz. Was heißt denn kannst du Kniebeuge? Also richtig toll tief runter oder reicht eine halbe oder?
Wenn du wirklich gut
Weil
beweglich
ich mache
bist,
das gleich,
ja, du
wenn
machst
du
das
weg
gleich, pass
bist,
auf. Und
genau.
wenn du richtig gut beweglich bist, heißt Kniebeuge, du als Frau kannst im Wald ganz entspannt pinkeln gehen, ohne die Knie irgendwie so abzuknicken oder ohne zu verdrehen im Rücken, im Becken. Das sagt mir zum Beispiel, wie bewegen sich gewisse Gelenke, wie bewegen sich gewisse Faszienstrukturen.
Okay, Leute, da kann ich euch sagen, ich bin 53 Jahre alt, ich kann super pinkeln, aber es ist immer zum Aufstehen ganz gut, wenn ein Baum neben mir ist.
Zum Beispiel, ne? Das zeigt zum Beispiel, Sprunggelenke sind nicht gut beweglich. Oder oft
Ich
sagen
glaube,
die
bei mir ist
Leute,
es der Hüftbeuger, der da nicht mehr nach oben kommt.
genau,
Ja.
ne? Solche Sachen, wo du so merkst, oi, so eine Kniebeuge sagt ganz viel über deinen Zustand vom Bindegewebe und wir wissen, Beweglichkeiten sind Organe zugeordnet, dass ich dadurch schon wieder Rückschlüsse ziehen kann. Oder auch einfach durch Abtasten. Du kannst schon im Bauch merken, wenn du meine Hand auf den Bauch legst und du drückst da mal ein bisschen, lässt sich das alles gut verschieben. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich sehe es oft am Patienten, wenn der vor mir steht, dass ich sagen kann, oi, so wie du stehst, musst du ein Problem in der Region haben.
Und das hat immer was mit den Organen zu tun. Also du kannst körperliche Probleme oder Beschwerden immer auf irgendwelche Organe zurückführen,
Es müssen
oder?
nicht immer Organe sein. Du
Okay.
kannst auch einfach, sag ich mal, als Läufer hast du den Fuß umgeknickt.
Da ist
Wenn
jetzt nicht
du.
die Milz schuld oder das Herz hat
Nee,
einmal
muss
zu
nicht
viel.
immer die
Ja,
Milz schuld
okay.
sein, aber es ist oft so, je länger du ein Problem mit dir nimmst, desto mehr Strukturen passen sich an.
Ah ja, klar, natürlich. Das
Ja?
sind so, also für Laien wahrscheinlich diese klassischen Fehlhaltungen, die man dann irgendwann hat, wenn irgendwas nicht bewegt. Und bei dir geht es
Genau.
wahrscheinlich noch tiefer rein. Und dass man dann auch Schäden anrichtet, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Dass du so als Laie sagst, oh, wenn ich mir den Fuß umgeknickt habe, laufe ich ein bisschen anders. Das macht auf Dauer Rücken. So, aber auf Dauer zieht sich's vielleicht vom Becken in eine Fehlhaltung und das macht dir auf Dauer Organe.
Okay. Krass.
Darum geht's.
Aber das ist doch dann, ich denke mal, also also ich glaube, Osteopathie muss man ja selber zahlen, oder? Das wird nicht, ist noch keine Krankenkassenleistung, was ja
Du
super
hast ganz
schade ist.
viele, wo die Kasse mit bezuschusst.
Ja, okay, gut. Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, Läufer, also ich weiß, wir sind eine viel sitzende Gesellschaft, was große Probleme bereiten kann oder wo man sich dann im Alter wundert, Mensch, was ist denn los? Ich habe doch gar nicht mich hier überfordert. Warum bin ich denn jetzt so schlecht drauf? Also ich mache ab und zu mal Yoga und die sagt auch, da muss man halt dann gegen dieses, also wir arbeiten dann gegen dieses viel Sitzen oder auch spazieren gehen. Das sagt sie auch, dass es eine sehr eintönige Bewegung ist, wenn man stundenlang mit dem Hund spazieren geht und man denkt, boah, ich habe so mega krass heute hier. Ich bin 20 Kilometer gelaufen, ich habe so richtig was Gutes getan. Und dann kommt entweder meine Yogaleigerin oder du, die sagt, ja. Geht so. Also auf was müssen die Läufer achten? Davon haben wir ja wahrscheinlich recht viele jetzt und den Zuhörern, die jetzt wieder am Podcast sind, nachdem sie ihre Kniebeugen gemacht haben, um sich auszutesten, was so
Genau,
funktioniert.
es geht vor allen Dingen auch darum zu sagen, wenn du viel läufst, dass du deine äußeren Beinstrukturen entspannst. Also viele Läufer arbeiten ja mittlerweile schon mit Faszienrollen. Und hast du selber eine?
Die liegt hier irgendwo rum, ja.
Und wenn du die mal reaktivierst und dich so mit der seitlichen Oberschenkelmuskulatur da drauf legst, wirst du merken, das macht nicht wirklich Spaß und Freude,
Ja,
weil
weil
das
es auch
ganz
so
schön
wahnsinnig
wehtut.
unbequem ist, muss ich gestehen.
Es tut auch ziemlich weh. Also
Ja.
ich sage immer unseren Läufern, das ist der Muskel, der hat 100% Erfolg. Wenn alles andere nicht wehgetan hat, der tut meistens weh. Weil das der Muskel ist, wo wir oft quasi die Energie vom Laufen abfangen müssen.
Was wird denn beim Laufen beansprucht, wo wir uns vielleicht ein bisschen mehr drum kümmern müssen, was wir vielleicht gar nicht so auf dem
Der
Schirm haben, wenn
Hüftbeuger, den hast
wir.
du ja schon angesprochen, der ist natürlich durch unser Sitzen schon stark mit beansprucht. Dann auf alle Fälle
Aber nur in
die.
eine Richtung, ne? Also das geht ja immer irgendwie alles gefühlt nur in eine Richtung und man hat so die Gegenrichtung dann nicht ausgelastet, oder?
Genau, du hast ja im Prinzip meistens das Zusammenspiel vorderer Körper, hinterer Körper. Und der vordere Körper durch unsere Sitzhaltung neigt dazu, dass er sich verkürzt. Und der hintere Körper neigt zur Abschwächung. Und die meisten von uns machen noch fröhlich Bauchmuskeltraining. Hier die Crunches nach oben, die dir ja immer super verkauft, die verstärken aber deine Symptomatik noch. Statt mal zu sagen, ich planke oder du hattest jetzt so eine wunderschöne Yoga-Challenge, der heraufschauende Hund. Wirklich mal zu sagen, ich ziehe vorne mal wieder auf, damit ich hinten vernünftig kräftigen kann.
Okay.
Die Fußgelenke, riesengroßes Thema, Einlagen, Knickfüße, Senkfüße, Plattfüße. Wirklich zu sagen, ich gehe mal barfuß über den Rasen, das ist die geilste Fußmuskelübung, die du machen kannst. Ich stelle mich mal barfuß auf den Rasen auf ein Bein und werfe einen Ball hoch. Also du kannst so viele Kleinigkeiten machen, mit denen du so viel Gutes für deinen Körper erreichst.
Okay. Bist du ein Vertreter oder ein Fan von Barfußschuhen? Tatsächlich auch. Das wird ja, ist ja ein Riesending geworden, gefühlt in den letzten Jahren. Ich habe die auch einige Modelle davon.
Also ich glaube, jeder von uns merkt, was ihm gut tut. Ne? Der eine sagt, ich finde Barfußschuhe super, ich laufe auch auf ganz normalen Schuhen, aber ich nehme mir dann dafür bewusste Auszeiten, barfuß zu laufen.
Okay.
Also ich laufe jeden Morgen 10 bis 20 Minuten barfuß auf dem Rasen.
Ehrlich?
Ja.
Okay. Wow.
Und das tut wirklich total gut. Für die
Okay.
Füße und auch für den Rest.
Okay, auf was dürfen die Läufer noch achten? Du hast schon gesagt, Plank ist dann eine gute Gegenübung anstatt die Crunches oder zu den Crunches dazu. Was kann man noch machen, um das auszugleichen, was das Laufen vielleicht so ein bisschen anrichtet?
Also tatsächlich Hüftbeugerdehnung. Das ist wirklich eine der Übungen, wo ich sage, du brauchst nicht viele Dehnungen, aber der muss, das ist ein wirkliches Must-have. Und der sollte auch mindestens 2 Minuten in der Dauer sein, pro Seite.
Anhaltend.
Anhaltend.
Oh, das ist aber lang.
Hoppala, genau.
Ja, hoppala.
Also
Okay.
ich weiß selber, dass ich das auch nicht so cool finde und dass es echt 2 Minuten ganz schön lang
Ja.
sind. Aber gerade das, was sitzend ist, und auch jeden Abend mal den Hüftbeuger mit dem Faszienball aufzudehnen. Wirklich zu sagen, ich lege mich auf den Bauch, ich nehme den Faszienball, lege den in den Hüftbeuger rein und mache mir den mal 3 bis 5 Minuten täglich auf.
Okay, das sollte ja beim Fernsehen zu schaffen sein. Das ist dann quasi so oberhalb der Oberschenkel, oder?
Du gehst
Da
quasi
sitzt.
von deinem Bauchnabel auf einer diagonalen Linie zu dem Beckenknochen, den du fühlst.
Okay.
Und da in der Strecke liegt dein Hüftbeuger. Und
Ja,
da
alles
gehst du,
klar.
wenn du einen Faszienball hast oder nimmst einen Tennisball.
Der fliegt hier auch irgendwo rum.
Das meiste Equipment haben wir.
Ja, und ich habe immer die Hoffnung, dass es alleine reicht, wenn man es kauft und da hat. Aber das funktioniert seit einigen Jahren schon nicht. So. Also die Arbeit kann ich euch abnehmen, Leute. Das habe ich alles getestet. Man muss das auch wirklich anwenden.
Ist
Sonst wird
leider
das
so,
nichts.
ja.
Genau. Okay. Was sind denn so die spannendsten Projekte, sage ich mal, oder Menschen, die du begleiten durftest in deiner Arbeit, also wo du sagst, boah, das ist wirklich krass, was Osteopathie dann auch bewirken kann?
Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn du mit Kopfschmerzleuten arbeitest.
Ah,
Kopfschmerzen
okay.
und Rückenschmerzen.
Was
Was
ja
da
gerne auch mal
wirklich,
zusammenhängt, oder?
zum einen hängt es mega zusammen, weil du ganz viele Strukturen hast, die vom Nervensystem quasi Becken und Kopf verbinden. Aber natürlich auch die ganzen Sitzer, die dann mit Hüftbeugeranpassung kommen, die fast alle eine schlechte Atemmechanik haben. Und für mich ist immer wieder spannend zu sehen, Atmung, wie viel das ausmacht. Also
Was ist denn
wirklich eine
eine
gute
schlechte
Atmung.
Atmungstechnik oder Methodik?
Spür mal in dich rein, wenn du atmest. Atmest du in den Bauch oder atmest du wirklich in dein Zwerchfell? Ist der Bauch noch locker oder ist der Bauch eher, dass der so raus und reinkommt?
Also ich glaube, ich atme meistens oberflächlich, also nicht in den Bauch.
So, viele kommen und sagen, guck mal, ich kann eine super Bauchatmung, aber die atmen nur in den Bauch. Und dann muss der Bauch leider zusätzlich zu seiner Haltearbeit noch Atemarbeit tun. Der kann entweder oder, der kann nicht sowohl als auch. Und wenn ich 50% Energie vom Bauch oder Rücken in Atmung stecke, habe ich da keine Stabilität. Wenn die Leute merken, wie cool das ist, wenn die wieder über den Zwerchfellmuskel atmen können, ist der Rücken plötzlich gut. Also das finde ich immer mega geil zu sehen, wenn das Zwerchfell ist, so für mich bei allen Patienten das Hauptding, wo ich sage, es ist mega, wie das funktionieren kann und wie viel sich dadurch ändert.
Okay, krass. Ja.
Ja, also Das ist immer so mein Highlight, wenn du dann selber merkst, die Leute merken plötzlich, ich kann viel besser atmen und dann sagen sie beim nächsten Mal auch, boah, ich kann viel besser schlafen nach dem letzten Mal, weil so viel an diesem dusseligen Zwerchfell auch dranhängt, wo wir gar keine Ahnung von haben, was das alles macht.
Wie lange dauert so eine Ausbildung zur Osteopathin? Weil ich stelle mir vor, dass man so, also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich jemanden habe, wo ich dann anfangen soll, was ich fühlen soll, wenn ich denjenigen anfasse, um ihm helfen zu können. Also ich finde das wirklich faszinierend und hätte da, glaube ich, allerhöchsten Respekt und Angst, dass ich die Leute enttäusche. So, also weil ich glaube, korrigiere mich, aber ich denke, also ich glaube, das ist genauso wie mit der Tierphysiotherapie, dass man auch dadurch, dass wir unter anderem, wie viele andere auch, da immer mehr drauf zugehen und sagen, ihr braucht das nicht erst, wenn der Hund krank ist. Also das macht total Sinn, da auch hinzugehen, bevor irgendein Problem entsteht, damit es nicht entsteht, ne, um den Hund lange fit zu halten, gerade wenn man ihn sportlich bewegt. Und es macht Sinn, den Hund auch Warm-up und Cool-down. Nur weil die aus dem Stand irgendwie sofort losflitzen können, heißt das nicht, dass das gesund für deren Körper ist. So, da arbeiten wir ja dran. Da haben wir auch hier mit unseren Physiotherapeuten, die immer bei, also die Tierphysiotherapeuten, die bei den Events da sind, auch mal das ein oder andere Video gedreht zum Warm-up und so weiter. Und da sehen wir auch tatsächlich an den Startflaggen, dass das immer mehr wird, ne? Also, dass die Leute wirklich anfangen, ihre Hunde aufzuwärmen, in Achten zu führen, Sitzplatz
Super.
oder, ne, die klassische Kniebeuge für einen Hund oder Liegestütz oder wie auch immer, ne, so Vorbeuge. Und nach oben springen und so weiter. Das finden wir ganz toll und das ist auch, das haben die Hunde sich auch verdient. Bei den Menschen ist es ausbaufähig tatsächlich. Genau, aber was, also ich denke dann, wenn jemand, also so wie ich, der sagt, okay, ich habe da ein Problem, ich gehe erstmal zum Arzt. So, dann wird man von einem zum anderen geschickt im besten Fall, kommt dann nochmal durchs MRT oder Röntgen oder sonst irgendwie was und dann geht man mit der Ibuprofen oder was auch immer nach Hause. Und das Leiden wird nicht besser. Dann versucht man es mit einer Physiotherapie, die man vielleicht auch noch hat verschrieben bekommen, diese berühmten 20 Minuten, wo ich immer denke, boah, ich fahre da eine halbe Stunde hin, mach zwar, fahre eine halbe Stunde wieder zurück. Das ist so eine Kosten-Nutzen-Rechnung für mich gleich null. So. Und ich finde immer, in 20 Minuten, da ist man gerade mal angekommen, hat irgendwie, wie geht's ihm, bla, und dann machen wir drei Übungen und dann fährt man wieder nach Hause. Also ich fand es bisher nicht so sinnvoll. Und dann, wenn einem nicht geholfen wird, dann landet man vielleicht irgendwann bei dir. Also ich glaube, dass viele Menschen, schließe ich die Klammer, genauso wie bei der Hundephysiotherapie, sagen, ah, ich gehe gleich zum Osteopathen oder ich habe das auf dem Schirm, dass es das gibt und melde mich da mal an. Aber viele kommen sicherlich auch schon nach einem langen Leidensweg, oder? Dass man dann sagt, okay, ich bin jetzt hier so ein bisschen am Ende der Schlange und die wissen gar nicht mehr, was sie machen wollen. Jetzt machen sie mal dieses spooky Osteopathie, von dem viele vielleicht genauso wenig wissen wie ich oder denken, was ist auch mit Hand auflegen und so. Oder?
Genau. Also es ist oft, dass wir das Ende sind und dann werden wir so als das Voodoo, also jetzt müssen wir es richten und am besten in einer Behandlung.
Genau.
Wir sind meistens leider echt das Ende der Fahnenstange, aber wir haben immer mehr, die auch schon kommen und sagen, nee, ich habe es ja gehört und die Physio, so wie du auch sagst, ich fahre dahin, ich bin da 20 Minuten und das bringt mir nichts. Wir merken immer mehr, die Eigenverantwortung kommt mehr. Dass die auch sagen, ich halte mich präventiv gesund, wie du sagst, ich fange schon mal an, wenn ich die ersten Zipperlein merke und nicht erst, wenn ich gar nichts mehr kann oder wenn der Bandscheibenvorfall wirklich bis zum letzten da ist und ich nichts mehr bewegen kann, sondern dass sie sagen, ich komme mal präventiv oder ich arbeite auch viel mit Babys, dass ich direkt nach der Geburt mit den Kindern arbeite und dass dann Mütter plötzlich merken, ah ja, ist fürs Kind schon cool, könnte ich auch mal machen, ne? Wäre vielleicht auch für mich ganz sinnig. So, und gerade wenn ich auch Sport mache, werden immer wieder gleiche Strukturen beansprucht. Und ganz ehrlich, komm, ich dehne auch nicht 2 Minuten, weil es einfach weh tut. Ja, auch wenn ich es besser wüsste, ich tue es ja auch nicht, dann gehe ich auch lieber mal zum Kollegen zur Behandlung, dann halte ich da die Stunde aus, jammer da ein bisschen und dann ist es wieder gut. Also das ist schon so, dass wir ja einfach nochmal tiefer reingucken. Dass wir wirklich nochmal, oder dass ich auch anders mit den Menschen umgehe, dass ich auch wirklich mal so gucke, was gab es denn überhaupt für Auslöser oder was hast du zum Beispiel auch für Unfälle gehabt? Und deswegen haben wir nochmal 6 Jahre studiert. Also ich habe wirklich 6 Jahre nochmal eine intensive Ausbildung gemacht, mit Abschlussprüfung, mit allem, wo ich das Gefühl hatte, ich habe noch nie so viel Wissen gehabt.
Lässt du dich beeindrucken von den Diagnosen der Ärzte oder guckst du da noch mal ganz neu hin?
Ich sage immer, für mich ist nicht wichtig, was du hast. Ich will einfach wissen, was schränkt dich ein? Wie ist dein Alltag? Was kannst du nicht? Und ob du jetzt wegen Bandscheibenvorfall nicht kannst oder nur wegen Hexenschuss nicht kannst, ist für mich Völlig egal.
Okay. Und dann, also wenn mein Weg zu dir wäre, dann würde ich mich anmelden, würde mir einen Termin holen, dann würden wir ein Vorgespräch machen oder bist du dann gleich, kleben wir dann gleich aneinander?
Du kriegst 10 Minuten Vorlauf.
Okay.
Also es kommt für mich immer drauf an. Ich arbeite sowohl online als auch quasi ja vor Ort mit den Leuten. Die online arbeiten, da klebe ich nicht dran, die kleben dann an ihren Faszienbällen, wo ich ihnen sage, wo sie was tun können, damit es ihnen gut geht. Aber wenn du zu mir kommst, ich mache immer einen Befund, dass ich vorab sage, strukturiere dich schon mal so ein bisschen, was hast du gehabt, was hast du an Verletzungen gehabt, an OPs, was schluckst du an Medikamenten, dass du nicht dann erst anfängst nachzudenken. Und dann teste ich meine 8 Bewegungstypen und dann fangen wir an, dann kleben wir aneinander.
Okay. Kniebeuge hatten wir schon. Was sind die anderen sieben?
Die anderen 7 ist zum einen die Kniebeuge mit engen Beinen. Ist nochmal was ganz anderes als eine normale Kniebeuge.
Ist eine Gleichgewichtsnummer dann, oder?
Gleichgewichtsnummer, wirklich zu gucken, ah, wie ist es in der Verschaltung? Sind nochmal andere Muskelketten aktiv? Dann haben wir eine Vorbeuge, also kannst du dich nach vorne beugen, was vom Boden aufheben zum Beispiel, ne? Oder für Läufer ganz wichtig, wie sieht dein Ausfallschritt aus? Kannst du einen Ausfallschritt auf beiden Seiten gleich gut?
Nein.
Mir geht es nicht nur darum, kannst du den, sondern wie sieht der aus? Fällt ein Knie nach innen, fällt ein Fuß nach außen, weichst du im Oberkörper aus, knickst du zur Seite weg oder wie auch immer? Kannst du deine Arme nach hinten ziehen? Kannst du die über Kopf heben? Kannst du die Arme nach innen drehen? Also wirklich einmal zu gucken, wie bewegst du oben, wie bewegst du unten und wie verbindet der Rumpf A und B miteinander?
Und was ist dann, wenn du einen Läufer hast, der wirklich so ein Extremläufer, wo, was siehst du dann da gleich bei dem? Also,
Du siehst
oder
meistens,
erkennst du den dann an, weiß ich nicht,
also du
den?
kannst nicht sagen, jeder Läufer hat, sondern es hat viel damit zu tun, wie ist der Läufer in seinem Gewebe drauf, wie viel arbeitet der auch gegen seine Problematik. Ne, aber oft siehst du halt bei Läufern massive Verspannung auf den Außenketten, die wir haben. Die Außenketten gehen halt wirklich vom Kopf bis Fuß einmal an der Außenseite runter.
Was sind das? Redest du von Sehnen, von Muskeln,
Das
von...
sind Muskelketten, wo Muskeln zusammengreifen, quasi von der Nackenmuskulatur über die seitliche Rumpfmuskulatur, die Oberschenkelaußenmuskulatur bis runter in den Fuß. Und gerade wenn du Fersenläufer hast, ne, dieses ewige auf die Ferse knallen, das beansprucht unglaublich diese Ketten.
Macht es Sinn, über seinen Laufstil nachzudenken oder macht es dann nur
Genau, sagt
Sinn,
jedem
das
Läufer.
dann gegenzulenken?
Es hat ganz viel damit zu tun, Vorfußlaufen kommt immer mehr und wird auch immer wichtiger. Gerade auch, wenn du mit Hund läufst, ne? Der Hund läuft ja auch nicht immer bei den meisten von uns schnurgeradeaus, sondern der geht auch mal nach links, nach rechts. Und wenn ich damit nach Ferse arbeite, habe ich zum einen das Gewicht, was mich nach vorne hinzieht, aber ich nehme die Energie nach hinten hinweg. Das macht für mich in meinem System einen Riesendruck. Das heißt, bei jedem Schritt auf der Ferse, den ich laufe, wenn der Hund zieht, knallt es mir quasi bis in den Kopf oben rein.
Bei Canicross ist es ja eigentlich auch so, dass es gar, also für die echten Canicrosser, die da wirklich Geschwindigkeiten erreichen, ist es ja eigentlich auch gar keine Lauftechnik, sondern eher eine Sprungtechnik. Und ich glaube, dass dann, also die sind sowieso auf dem Vorderfuß, weil sie wirklich nur kurzen Bodenkontakt haben und dann schon wieder weiter sind, ne? Wenn man
Genau.
so die Wettkampfläufer dann sieht. Ansonsten glaube ich, dass viel, also, aber das ist jetzt auch nur so ein Gedanke, der mir irgendwie durch den Kopf fließt, dass viel dieses Mittelfußlaufen propagiert wurde, oder? Wenn man Lauftraining irgendwie hört oder so, dass man sagt, mit dem Mittelfuß aufkommen und nach vorne abrollen.
Jeder, also ich sag mal, wenn du 5 Artikel liest, hast du 3 Meinungen. Und ich glaube, es ist am Ende dein eigenes Ausprobieren. Ich habe es für mich auch gemerkt, es macht für mich einen Riesenunterschied, mit welchem Hund ich laufe. Ich selber habe einen 27 Kilo Madja Wissler, das ist eine Kraftmaschine. Und wenn ich Penny sage, go, dann zieht die und dann laufe ich die ersten 500 Meter Ferse, um nicht auf die Fresse zu fliegen. Und wenn die
Hast du
in
dann auch so
Lauf.
mit Gewicht nach hinten irgendwie so gefühlt? Okay.
So.
Ja,
Ich
alles
laufe
klar.
dann auch
So
mit völliger
Bremse.
Rücklage, um den Hund zu bremsen.
Ja, okay.
Aber ich merke, nach dem ersten halben Kilometer kommt die in ihren Rhythmus, die geht vom Erregungslevel runter und ich gehe auf den Vorfuß und danach tut Laufen auch nicht mehr weh.
Okay.
So, und wenn ich mit unserem kleinen Hund laufe, der wiegt nur 17 Kilo, wenn ich bei unserer Käthe auf dem Rückfuß laufen würde, dann siehst du die immer wie so ein Gummiball im Geschirr hüpfen, weil ich
Okay.
die von der Kraft her so nach hinten wegbremse.
Ja.
Das, also merkst selber schon am Hund, ob dein Laufstil gut ist oder nicht.
Das ist ein spannender Aspekt tatsächlich. Also da könnt ihr, das werdet ihr, werden sicherlich einige, die den Podcast hören und Carnicross machen, dann in Zukunft mal gucken. Ne? Genau. Weil es
Gerade
darf
wenn du
ja
eine
auch dem Hund
kleinere Hunde
Spaß machen, wenn
hast.
man sowas da mal registriert, dann und wenn man das ändern kann mit Fersenlauf oder Vorfußlauf und das wirklich so auf dem Schirm hat und da, das ist schon, macht schon Sinn.
Ja, ich habe selber auf dem Video gesehen, als ich mit unserer Kleinen gelaufen bin, wo mir die Trainerin nur sagte, du bist da nicht wirklich auf der Ferse gelaufen, oder? Ich sage, wie kommst du da drauf? Guck dir mal Käthe an. Die Leine spannt sich und dann macht die so einen Hüpfer. Das ist der Moment, wo der Zug bei dir ankommt. Und du bist einfach zu langsam. Du musst auf dem Vorfuß, sonst holst du den Hund aus der Spur.
Ja.
Und das tatsächlich auch zu probieren und zu sagen, ah, guck mal, ja, Käthe läuft, wenn ich auf dem Vorfuß hinterher hüpfe.
Genau. Aber das ist, stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, seinen Laufstil zu ändern, weil man das ja schon sehr, sehr lange praktiziert. Und die meisten, denke ich mal, so haben irgendwie angefangen zu joggen, wie sie es halt so machen und wie es, also ohne Training und so. Da holst du ja nicht gleich einen Lauftrainer und sagst, ich möchte jetzt mal joggen gehen. Irgendwie 3 Kilometer, bring mir das mal bei. Was kostet du? 100 € die Stunde machen wir. Das macht man ja nicht. Und dann denke ich, wenn man sich das so antrainiert hat über die Jahre, dass es dann. Weil es starten ja auch einige im Carnicross, ohne jetzt eine Ausbildung oder also Ausbildung oder Workshop oder ein Seminar mitzumachen, was ja auch okay ist. Es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber es macht schon Sinn, sich da mal ein bisschen mit zu erkundigen, damit es eben auch dem Hund Spaß macht. Weil, sind wir ehrlich, wir können, kein Mensch kann mit einem Hund mithalten. Also mit dem Bassett, der am Start auf seinen Ohren rumsteht, vielleicht, den würden wir noch irgendwie schaffen. Aber in der Regel so die echten Carnicross-Hunde, also die auch wirklich schnell sind, da sind wir einfach eine Bremse hinten dran. Und da muss man halt gucken, deswegen auch dieses Geschirr und die Ruckdämpferleine, dass das für den Hundekörper irgendwie angenehm ist. Da können wir nicht mithalten, aber sollten dann halt schon zusehen, dass wir nicht permanent ausbremsen, weil da muss man sich auch nicht wundern, wenn der Hund sagt, du, ich laufe mal neben dir, weil das macht hier sogar gar keinen Spaß. Aber seinen Laufstil zu ändern, das finde ich, glaube ich, relativ schwierig, weil ich habe das gesundheitsbedingt kann ich auch nicht mehr so joggen und laufen, wie ich möchte und habe dann versucht, dann viele Laufstile und denke so, ah, so ist es leichter, aber ich halte das nicht lange durch, weil ich das nicht gewohnt bin, so zu laufen. Das
Ich
finde
wollte gerade
ich.
sagen, du hast es schon genannt, du bist es gewohnt und
Ja.
die Muskulatur ist entsprechend noch gar nicht da.
Okay, und es macht es dann so
So, und das
nervig und
ist
schwierig.
wirklich, ich habe auch komplett umgestellt, seitdem ich den kleinen Hund mit im Lauf habe. Und da wirklich zu sagen, ich bin alleine auf den Vorfüßen rumgerannt. Und alleine mal zu merken, renn mal 30 Runden auf dem Rasen nur auf dem Vorfuß. Also wirklich Fokus nur bei mir vom Kopf in die Füße, keine Ferse. Ich laufe nur auf dem Vorfuß.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Menschen den Spaß am Laufen bringt, wenn du über deine Schritte nachdenken musst. Das ist ja dann erstmal nicht dieses, oh, ich laufe mir den Kopf frei durch den Wald, mein Hund und ich, so, ne, dieses Romantische, da genau, schalala, alles toll, sondern, oh, Vorfuß, Vorfuß, das ist ja anstrengend, sehr Arbeit.
Das ist maximal 3 Wochen anstrengend, dann hast du es verinnerlicht, dann ist es wirklich da. Wenn
Okay.
du es konsequent für dich umsetzt, und ich arbeite zum Beispiel ganz viel auch bei Patienten mit Zielvisualisierung, mit Bildern, wo will ich hin, wie sieht das hinterher aus, wie fühlt sich das für mich an, wenn ich wieder schmerzfrei laufe und wenn ich wieder mit dem Hund einen geilen Tag habe. Und ist es mir das wert, vielleicht mal meine Lauftechnik für 3 Wochen neu zu strukturieren? Oder ich sehe bei Käthe sofort, wenn ich mal wieder auf die Ferse knalle. Zum einen merke ich es im Rücken und zum anderen sehe ich es am Hund.
Ja, okay.
Und ich bin jetzt auch schon 48 und merke, ich würde ganz gerne noch 30 Jahre laufen. Aber wenn ich die auf der
Gutes
Ferse
Ziel.
weiterlaufe, werde ich die vielleicht nicht mehr 30 Jahre laufen, sondern nur noch 20. Und dann ist es für mich ein Punkt zu sagen, wenn ich weiß, es gibt was, was es besser macht, dann kann ich vielleicht mal 3 Wochen dafür investieren und am Ende zu sagen, ich kann dann vielleicht in 10 Jahren immer noch joggen.
Gibt es für Menschen, die, ich denke da gerade an eine Freundin, die gefragt hat, ob ich ihr mal Nordic Walking beibringen kann, weil sie glaubt, dass ihre Joggingzeit auch vorbei ist, weil sie es nicht kann. Gibt es da, wenn man sagt, Mensch, guck mal beim Osteopathen vorbei, eine Chance, dass man das doch irgendwie durch eine Änderung vom Laufstil oder, weiß nicht, Lösen von Blockaden oder irgendwas entdecken, dann doch wieder ans Joggen bekommt? Also macht es Sinn, das zumindest mal zu probieren oder ist, weiß nicht, gibt es Geschichten, wo man sagt, wenn Knie durch ist, Knie durch, dann nutzt auch kein Vorfußlauf?
Ich sag mal, wenn du Knorpelglatze hast, hast du Knorpelglatze. Wenn da nichts mehr ist, was bremst, kannst du es nicht mehr aufbauen. Aber solange du sagst, es sind erste arthrotische Veränderungen, da kannst du immer noch wieder ganz viel erreichen. Und auch Arthrose ist jetzt nicht dieses, oh, ich kann gar nichts mehr, sondern du musst gezielt was verändern. Du musst halt gezielt gucken, dass die Mechanik wieder vernünftig funktioniert, dass du da gut ansteuerst. Und auch gezielt kräftigen, dann kannst du auch mit Arthrose wieder vernünftig laufen.
Okay, aber man kommt nicht drum rum, dran zu arbeiten. Also vom,
Nee, arbeiten
weiß ich nicht,
musste.
über einen, weiß ich nicht, grünen Matcha-Tee pro Tag und abends noch eine Sellerieknolle und einmal im Jahr eine Saftkur, das wird nicht reichen, nein. Und
Auch schwierig.
Hyaluronkapseln nicht zu vergessen.
Ja, schwierig.
Okay, schade.
Nee, schade,
Mensch,
aber.
du. Bisher fand ich unser Gespräch eigentlich ganz gut. Das ist so, ich weiß nicht, wie viele Nahrungsergänzungsmittel ich hier rumstehen habe, in der Hoffnung, dass das irgendwie, also es ist genauso dieses, wahrscheinlich auch, kennen andere, ich hatte das irgendwann beim Newsletter, wenn ich erstmal die neuen Turnschuhe habe, dann, wenn ich erstmal was wie eine Faszienrolle habe, dann kümmere ich mich wieder mehr um meinen Körper. Wenn ich erstmal die neue Jogginghose habe, dann bin ich aber auch wirklich jeden Tag draußen. Wenn ich erstmal das. Das nimmt einem leider keiner ab, ne? Also da helfen die
Nee.
Turnschuhe nicht, da helfen kein Equipment und unser Gespräch auch nicht. Also wenn, dann müsste ich die Kniebeuge am Ende dann wieder selber machen und die
Aber
Faszienrolle tatsächlich verwenden.
das Doofe ist, es ist die Entscheidung, ne? Und die magischen drei Buchstaben, die heißen tun. Und ich bin selber gestartet letztes Jahr, als ich mich kaum selber noch bewegen konnte. Ich hatte eine Kniebeuge knapp oberhalb von 90 Grad. Es hat geknirscht, es hat gekratert, es hat einfach nur scheißen wehgetan. Dann haben mir auch noch die Füße wehgetan. Und ich habe auch gedacht, was? Und dann gezielt zu sagen, okay, ich gucke mir mal meine Bewegung an und ich habe jeden Tag meine Kette behandelt. Und das hat wehgetan, scheißen wehgetan, ja. Also die ersten 4 Male habe ich gedacht, ich heule und ich schmeiß den ganzen Schrott in der Ecke. Aber nach 4 Mal war ich schmerzfrei am rechten Fuß wieder beim Laufen, wo ich gedacht habe, okay, wenn er 4 Mal rechts tut, dann tut vielleicht nach 8 Mal der linke. So, und heute sage ich, es ist überhaupt kein Thema mehr. Ich laufe wieder schmerzfrei. Meine Knie sehen davon nicht besser aus, es kratert nicht weniger, aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe eine Kniebeuge, die jetzt fast endgradig wieder funktioniert. Also am Samstag beim Waldpinkeln hat es funktioniert. Wo ich sagen konnte, gut, ich kam schmerzfrei runter und ich kam schmerzfrei hoch, ohne Bäumchen in der Nähe.
Pingeln Sie da gerade im Wald? Nein, ich mache einen Vitalitätstest. So,
Genau.
genau. Aber umso wirklich sympathisch und menschlich, dass es dir auch so geht, obwohl du das seit 20 Jahren eigentlich besser wissen müsstest oder, ne, aber man rennt dann irgendwie, alle rennen in die gleiche Falle und haben dann die gleichen Herausforderungen, da wieder rauszukommen und sich rauszuarbeiten.
Es ist wirklich der Punkt zu sagen, ob du etwas weißt oder nicht. Jeder von uns weiß so viel. Am Ende
Das
kommst du
stimmt.
darum, was ist meine Lücke zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich tatsächlich tue.
Ja.
Und ich merke für mich, ich habe eine Checkliste, wo ich sage, ich habe 8 Punkte, die ich jeden Tag für meine Gesundheit tue.
Echt?
Und ja, das sind meine 8-Punkte-Liste, wo ich so sage, so, die mache ich jeden Tag und ich hack die ab. Also ich habe wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 5 Tage die Woche mache ich die. Samstag, Sonntag ist meine Freizeit. Wenn ich
Ja.
Bock drauf habe, mache ich die. Wenn nicht, dann nicht.
Ja.
Aber ich mache jeden Tag meine Stabi-Übungen. Ich mache jeden Tag meine Hüftbeuger frei. Ich laufe jeden Tag barfuß. Ich dusche jeden Tag kalt. Also, wo ich schon sage, Gesundheit ist ein bisschen Fleißarbeit. Aber ich finde, wenn es viele kleine Hacks sind, die ich in Bewegung setze, ist das für mich okay.
Also das finde ich ein super Tipp mit dieser Liste, weil ich glaube, das tut immer ganz gut, wenn man es auch visualisieren kann, sagen, ah, check. Ne, da kann ich
Check.
wirklich einen Haken hintermachen und ich sehe, was ich erreicht habe über die Woche. Das würde ich mitnehmen und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, auch. Und dann hast du vorhin was von Zielvisualisierung gesagt. Das finde ich auch spannend. Also ich bin ja auch irgendwann mal Coach gewesen und manchmal darf ich da auch noch mal an Menschen ran. Also was reines mentales Coaching anbelangt. Zielvisualisierung, magst du uns das nochmal erklären, wenn jemand sagt, was ist das, wie kann ich das machen, was dazu gehört, wie man das, was da für Eckpunkte erfüllt sein muss, damit das funktioniert? Also es gibt ja auch so
Also.
diese klassischen smarten Ziele, ne, dass man sagt, also wenn jemand sagt, was weiß ich, Ende des Jahres, Klassiker, ne, nächstes Jahr, so werde ich sportlicher, dann wird man dieses Ziel schwer erreichen, weil man gar nicht weiß, wann genau bist du sportlicher? Also wo startest du und gehst du dann einmal joggen und hast dein Ziel erreicht, weil du dann sportlicher warst als im Vorjahr? Bis wann willst du es erreichen? Womit willst du es erreichen? Und ist es realistisch und ist es überhaupt attraktiv für dich und so? Ne? Also gibt es so Kriterien, wo man Ziele dran aufbauen kann. Und dann gibt es diese Zielvisualisierung, die natürlich super toll ist. Erklär mal, was du damit gemeint hast und wie du das machst oder was du den Leuten raten kannst, wenn sie es selber machen wollen.
Genau, also für mich ist immer ein Punkt, wie du sagst, ich sage auch in jeder Zielvisualisierung, bis wann? Bis wann habe ich das Ziel erreicht? Was habe ich überhaupt erreicht? Für mich war es die Sache, Bis zum 31.07.2025 bin ich schmerzfrei in allen Gelenken beweglich. Zu 100%, was meine Gelenke hergeben. Und ich fühle mich dabei gut. Also es geht mir auch immer um dieses Gefühl. Wie fühlst du dich dabei?
Ja.
Ne? Boah, ist das geil? Ist das leicht? Ich sehe mich in den Vilsumer Bergen ohne Probleme rennen. Da ist ja jeder anders. Was brauchst du? Ne? Es ist eher diese Visualisierung. Bis dann und dann habe ich mein Gewicht verloren und ich tanze Silvester in einem eng anliegenden Kleid zu einer geilen Musik mit meinen Freundinnen und sehe so diese bewundernden Blicke auf mir. Das sind für mich diese klassischen Zielvisualisierungen, ne? Wo ich so sage, mit welchem Gefühl, welche Gefühle sind dahinter verbunden? Weil wenn ich da kein Gefühl zu habe oder wenn das für mich, wie du es schon gesagt hast, nicht attraktiv ist oder kein Kribbeln auslöst, ne? Ich sage mal, wenn ich ein Ziel habe, das muss mich schon packen und kribbeln lassen, dass ich denke, boah, das ist echt geil, da möchte ich hin. Und da muss ich nur wissen, wie ist das Bild dazu? Ja?
Ja, für viele ist das, glaube ich, ein Grund, oder die kennen das aus einer anderen Ecke. Wenn man sich so bestimmte Klamotten kauft oder teure Taschen oder sowas, dann hat man ja auch immer so ein Gefühl, was die mit einem machen, ne? Man ist so ein bisschen wertvoller, man verlangt Aufmerksamkeit, also gerade so auffällige Klamotten, man verlangt Aufmerksamkeit oder denkt, ne, dadurch werde ich irgendwie besonders und ich fühle mich schöner und ich fühle mich vielleicht auch reicher und irgendwie zugehöriger zu irgendwas oder irgendeiner Gruppe. Da kennt man das, glaube ich, ganz gut her, und das kann man so adaptieren, eben wenn man sagt, okay, wie will ich es denn mit meinem Körper handhaben, ne? Also was die teure Hose, das schicke Kleid, die hochhackigen Schuhe oder die super teuren Turnschuhe oder was auch immer mit mir machen sollte. Also da lebt ja komplette Wirtschaft von, dass wir immer wieder das Gefühl haben, wenn ich das noch habe, dann, also dann ist mein Leben ja gleich nochmal, also dann bin ich ja auch als Person, also es macht ja aus mir nochmal eine ganz andere Person, und das dann eben für sich selber mit seinen körperlichen Zielen zu machen.
Ja,
Genau.
oder auch dir
Viel,
mal
viel
bewusst zu
wichtiger als
machen.
die teure Hose.
Ich kann auch die geilste Hose haben mit dem teuersten Turnschuh. Wenn ich dann mit einer Kackhaltung drüber schlurfe, sieht das immer noch scheiße aus, ne?
Das stimmt wohl.
Und
Genau.
da vielleicht zu sagen, also für mich sind immer so Körperziele auch wichtig, ne? Was will ich so für mich und meinen Körper erreichen? Wie gesund will ich mich halten?
Ja, und
Und
das sollte, Anmerkung, weit über, ich will 5 Kilo abnehmen, hinausgehen, bitte. Weil das sind immer so wahnsinnig oft ganz anstrengende Ziele. Also Körperziele kenne ich bei ganz vielen so, ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich bin zu dick.
aber ein Ziel ist ja immer was Positives, ne? Also ich bin glücklich und dankbar, dass ich in meiner neuen Hose, ich sage es mal mit realistischem Ziel, eine Nummer kleiner bis XY das und das Event besuche.
Ja, so kann man es gut verbinden.
Ja, und nicht, ah, ich muss noch 20 Kilo, das ist oft nicht realistisch. Und auch immer zu sagen, diese kleinen Schritte, die du machst, ne? Ey, cool, check, ich habe heute meine Übung gemacht. Ey, cool. Von den 8 Sachen habe ich heute 4 abgehakt. Sind schon 4 als ich gestern, mehr als ich gestern hatte.
Ja.
Ja, und auch immer dieses, ich sag mal, liebevoll mit dir zu bleiben, wenn du mal nicht alle Häkchen gesetzt hast, weil du dann
Oder da
sagst, ja,
steckt
okay,
Käsekuchen
hat
gegessen.
heute nicht gepasst oder what else, ne? Aber was mache ich morgen ja weiter?
Ja, genau. Das ist natürlich auch so genau das, was wir bei Chemkanis haben. Ich glaube, also ich glaube nicht, ich weiß inzwischen, dass bei Chemkanis das ja Gott sei Dank schaffen, Leute, die seit, weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5 Jahren unsere Videos und Fotos angucken und immer denken, oh, ich würde so gerne, aber ich traue mich nicht, weil ich habe nicht die Idealmaße und ich habe auch nicht die teuerste Jogginghose und ich habe nicht, was weiß ich, den mega geilsten sportlichen Hund, und wir sehen eigentlich irgendwie beide ein bisschen pummelig aus, und so dann dazu zu bewegen, zu Chemkanis zu kommen. Ja, das ist total krass, weil da merkt man mal, wo wir uns so schulmäßig und erfahrungsmäßig so hinkonditioniert haben, dass wir denken, das Event ist nichts für mich, ich darf da keinen Spaß haben, weil ich nicht der Norm entspreche oder irgendwie aussehe wie ein Instagram-Girlie oder sowas. Und da sind wir ja Gott sei Dank auch mit dem, was wir immer wieder an Videos zeigen von den echten Events und den echten Menschen, die da starten, dass wir da immer versuchen, eine riesen Bandbreite zu allem, ne, zu der, also ich meine, das krasseste Beispiel war ja immer noch oder ist immer noch Sina mit dem Rollstuhl, die einfach mal im Hopepark gestartet
Mega.
ist, wo ich dann auch gedacht habe, okay, wer will jetzt genau noch eine Ausrede haben. Also aber dieser Anstoß, den man braucht, um dann zu sagen, oh, ich traue mich jetzt wirklich, und dann ja immer die Erfahrung zu machen, boah, krass, hier lacht ja gar keiner, wenn ich komme. So, da steht ja keiner, sagt, was willst denn du hier? Du glaubst doch wohl nicht, dass du das schaffst. Das sind wir 0, gar nicht. Also wir sind ja genau das Gegenteil. Da merkt man eben auch, deswegen sage ich auch immer, diese Körperziele, die ich ganz oft kenne, auch im Bekanntenkreis, ist, ich bin zu dick, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Aber nicht, ich will schmerzfrei sein oder ich will elastisch sein oder oder ich will alle meine Gelenke so und so durchbewegen können oder so. Das hört man halt nicht. Man hört immer nur dieses, wie sehe ich denn aus und passt das irgendwie oder komme ich da irgendwie mit klar? Und das ist relativ schade, weil es einen eben von, weil es eben negativ, ne, wenn man dann sagt, ich bin zu dick, ist das immer dieses, ich bin nicht gut genug oder ich bin in einem Mangel, ich bin immer in einem Mangel unterwegs, anstatt in einer Fülle oder Erfüllung. Genau, deswegen ist das, fand ich das einen ganz, ganz tollen und wichtigen Hinweis. Nehmt, schreibt euch das hinter die Ohren da draußen.
Also ich bin in Hopel letztes Jahr mit meiner Freundin gestartet. Die ist mit 62 das erste Mal gelaufen. Sie hat knapp 30 Kilo Übergewicht. Und sie sagte danach, ich bin fix und fertig und es war schweinegeil. Und wann laufen wir das nächste Mal? Und
Cool.
sie sagt auch, ich komme jetzt regelmäßig zu dir, weil ich will das Ding in den Wilsumer Bergen rocken. Und wir kommen zu Wilsum wieder
Ja, schön.
und auch tatsächlich mit zwei Hunden.
Ja, cool.
Ja, weil sie sagt, es gibt keine Ausrede und ich habe jetzt einen Enkel und ich habe das Ziel, ich will mit meinem Enkel noch laufen kommen.
Ja, schön.
Ja.
Ach, toll. Ich liebe diese Geschichten sehr. Ja. Okay, dann magst du vielleicht noch mal einmal irgendwie zusammenfassen, wenn wir hier die Carnacrosser am Ohr haben, was man ausgleichsmäßig gerne noch dazu packen kann, wenn man viel läuft mit seinem Hund oder also muss ja nicht unbedingt diese, ich laufe jeden Tag 20 Kilometer Carnicross-Vorderfußgeschichte, sondern auch spazieren gehen, trailen, wandern mit Hund. Also wenn man für diese eintönige Bewegung mit Bein rechts, Bein links nach vorne hat, was kann man als Ausgleich machen? Yoga habe ich schon rausgehört, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee.
Yoga ist eine schöne Sache. Du kannst auch einfach mal gucken auf so einem Spaziergang, was bietet sich denn an, mal zu balancieren. Wo hast du einen Baumstamm, wo du einfach mal drüber balancierst, um
Wo alle
deine
immer nur ihre
Schultern.
Hunde rüberschicken.
Ja, nicht nur den Hund, auch den
Genau,
Menschen. Ne? Um wirklich mal
ja.
zu sagen, okay, die meisten schicken Hund rüber, aber auch als Mensch mal zu sagen, ich komme da hinterher. Das trainiert wahnsinnig dein Gleichgewicht und auch deine Fußmuskulatur. Und wenn du dann ganz verrückt bist, ziehst du mal die Schuhe aus und machst das. Oder du stellst dich mal in so einem Fitnessparcours hin und ziehst dich mal hoch. Diese Dusselklimmzüge, ne?
Ja.
Die fast keiner von uns mehr kann, weil es einfach als Erwachsener zu schwer geworden ist für uns. Da mal so gewissermaßen zu gucken, was fällt mir vor die Füße. Aber auch wirklich eine Plank und in der Plank drauf zu achten. Die meisten sagen mir, ich kann ja gar keine Plank, weil das so anstrengend ist. Nee. Fokussier dich auf die Fersen. Das erste in der Plank, was du machst, sind die Fersen nach hinten
Nach hinten
wegzudrücken
schieben,
und die
ja.
Knie nach oben zur Decke. Und dann hast du 70% deines Gewichtes hinten. Und laufen können wir alle. Und dann sind noch 30% da oben auf den Ärmchen. Das geht. Das geht wirklich. Das können alle.
Ja, okay.
Ja, oder auch diese Rückenübung, die ihr alle kennt, im Vierfüßlerstand, ein Arm, ein Bein ausstrecken.
Diagonal, ne?
Diagonal, ja, rechter Arm, linkes Bein. Und ich gebe allen immer mit Gleichgewichtstraining. Stell dich auf ein Bein vor eine Wand, einen Ball in die andere Hand, also linker Fuß, rechter Hand, und schmeißt den Ball gegen die Wand und fang den immer wieder auf.
Okay.
Und du kannst den mal von oben fangen, du kannst ihn von unten fangen, du kannst den über die Bande spielen. Wir fangen mittlerweile an, das Ganze draußen auf dem Rasen zu machen, dass wir beide barfuß auf dem Rasen stehen und uns den Ball zuwerfen. Dann haben wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Stabilisiert dich draußen wirklich. Nutze einen Baum. Eine Standwaage kennt auch noch jeder. Ist eine der tollsten Übungen, die es gibt. Und eine
Ich habe sie
Standwaage
gehasst.
abzuwaggeln und zu sagen, ich gehe dir an meinem Fuß vorbei. Die rechte Hand geht am linken Außenfuß vorbei, wenn ich auf dem linken Fuß stehe. Dass du dieses Gekreuzte mal wieder hast, ne? Also wirklich Yoga, Pilates, was die Tiefenmuskulatur mit kräftigt, dehnen.
Ah ja, Tatsächlich,
Gegenüber.
also nicht einfach so loslaufen, sondern auch ein Warm-up.
Ein Warm-up, ganz wichtig.
Ja.
Das muss nicht 5 Stunden sein, aber wirklich mal zu sagen, auch du drehst dich mal im Kreis, machst vielleicht mal ein paar Ausfallschritte, ein Hampelmann, ein paar Kniebeugen, bevor du losrennst und nicht mit kalter Muskulatur, weil es ja einfacher ist. Bequemer.
Ja,
Schön.
das ist tatsächlich so. Und dann noch zum Schluss, auf was dürfen sich denn die Teilnehmer freuen, wenn du dann im Hunsrück als Osteopathin und Physiotherapeutin an Bord bist?
Worauf ihr euch garantiert freuen könnt, ist, dass ihr endlich wisst, woran ihr selbst arbeiten könnt, um euch gesund zu erhalten und was wirklich eure Ursachen sind. Und was für mich immer wichtig ist, was ihr selber zu Hause zielgerichtet machen könnt. Ihr müsst nicht 1 Stunde am Tag Übungen machen. Wenn ihr 20 Minuten am Tag die richtigen macht, habt ihr alles gewonnen, was ihr braucht. Und darum geht es am Ende, wirklich zu gucken, individuell, was brauchst du für deinen Körper, damit du dich gesund hältst und deine Schwachstelle ausgleichst. Und nicht jede Übung ist für jeden, sondern wirklich zielgerichtet intensiv für dich.
Super. Ich werde mir einen Termin schon machen, auf jeden Fall. Aber wir sind ja schon in den Wilsumer Bergen, da freue ich mich sehr. Dann geht es endlich los mit
Ja.
dem ersten Event. Das heißt, also wir sind jetzt hier Ende Februar, in 3 Wochen geht es dann los. Also die Folge wird dann ein bisschen dichter an den Wilsumer Bergen, aber noch vor den Wilsumer Bergen rauskommen. Genau. Dann werde ich auch mal aufmerksamer deiner Freundin gegenüber sein. Also, weil ich ja immer so, klar, das große Ganze und manche Teilnehmer kennt man dann halt eben auch schon persönlich, weil man denkt, ach Mensch, die sind jetzt auch schon öfter da. Euch hatte ich da noch nicht so auf dem Schirm, aber die Geschichte war toll. Das ist so, deswegen machen wir Kimkanis, wir lieben das alles sehr und deswegen werden wir auch never ever niemals ein Wettkampf sein, weil das geht, glaube ich, immer nur, wenn man diesen Wettkampfgedanken rauslässt und sagt, hier macht in eurer Geschwindigkeit, krabbelt, kriecht, lasst euch tragen, es ist uns völlig wurscht, kommt irgendwann ins Ziel und dann gucken wir mal, wie es war. Da freue ich mich sehr. Wir hatten gerade auch vorher noch ein Meeting mit den Wilsumer Bergen, die freuen sich auch riesig darauf. Da wird gerade noch Matsch gebuddelt, völlig verrückt. Also sie machen da noch irgend so eine Schlammstrecke für uns irgendwo hin. Ich dachte, okay, nehmen wir, würden wir uns jetzt nicht
Gerne.
gegen wehren, das machen wir schon. Also diejenigen, die ein Ticket haben, viele sind ja nicht mehr, Samstag ist lange ausverkauft, die dürfen sich da freuen, dass sie auch da wahrscheinlich nicht ganz so sauber rauskommen, wenn sie das nicht möchten. Dann freuen wir uns auf dich im Hunsrück. Das dauert noch ein bisschen. Da sind wir erst im ersten Oktoberwochenende. Aber ich finde das gut, dass wir damit jetzt auch starten. Das wird langsam eine sehr, sehr runde Sache und das freut mich sehr.
Ich freue mich
Vielen,
auch
vielen
mega.
Dank.
Ja, ich freue mich auch mega und bin ganz gespannt.
Genau. Darf ich denn in dem Text zu dem Podcast, dass Leute, du bist in Rheine, ne? Genau, da bin ich geboren. Ich wurde in Rheine geboren tatsächlich. Ja, genau. So schließt sich der Kreis. Aber dass wir die Kontaktdaten mitgeben, dass die Leute dann sagen, Mensch, ne, weil du gesagt hast, du machst ja auch was online, dann können sie sich dich ja kontaktieren, wenn sie sagen, ich muss jetzt unbedingt sofort mit einer Osteopathin sprechen. Und
Kein
die
Thema.
schien ganz nett.
Klar.
Super, vielen Dank, Birgit.
Ja, danke dir, Melanie.
Dann wünsche ich dir noch jetzt ein schönes Wochenende und euch allen wünsche ich 2 tolle Wochen ohne die Talkschnauze und dann sind wir wieder da. Oder in den Wilsumer Berg. Vielen Dank!